Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 67. Wir reden heute, wie eigentlich immer auf der Druckwelle, über eine spezielle 3D-Drucktechnologie. Vor allem aber wollen wir reden über deren disruptives Potenzial in der konkreten Anwendung. Spoiler-Alarm! Sollten Sie zufällig Zulieferer von Bremsscheiben sein, dann sollten Sie jetzt die Ohren spitzen und tendenziell die Augen schon mal aufhalten nach einem neuen Job. Warum? Weil wir heute reden wollen über Bremsscheiben, die angeblich ein Autoleben lang halten, die immer glänzen, also nicht rosten, die kaum Feinstaub hinterlassen und obendrein den CO2-Ausstoß bzw. Energieverbrauch Ihres Fahrzeugs reduzieren. Ja, das jedenfalls behaupten meine heutigen Gäste. Ganz schön steile These, meine Herren. Ich werde das innerhalb der nächsten 20 bis 30 Minuten mal abchecken, ob das so stimmt. Einen meiner Gäste, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie vielleicht bereits, Professor Johannes Henrich Schleifenbaum. Aber auch andere Hörer, die sich für die additive Fertigung interessieren, haben bestimmt schon von ihm gehört. Hintergrund: im Kreise der immer noch überschaubaren 3D-Druckfamilie kommt man eigentlich kaum an ihm vorbei, schon gar nicht, wenn man sich für die aktuelle Forschung auf diesem Gebiet interessiert. Was er alles so macht, hören Sie, kleine Rückblende, in Folge 4 der Druckwelle. Damals waren wir noch jung, sind wir heute auch noch. So. Außerdem zugeschaltet aus Aachen ist uns Dr. Philipp Utsch, ein Experte für Schleif- und Produktionsmaschinen. Gelesen habe ich, dass er auf diesem Gebiet 20 Jahre Erfahrung in die Waagschale wirft. Finde ich beeindruckend. Als ich dann sein Bild im Internet gesehen habe, dachte ich nur, so, hat er wohl im Sandkasten seine erste Baggerschaufel CNC gefräst.
Ja, das Bild war wahrscheinlich auch schon älter, ja.
Spaß beiseite. Gemeinsam haben die beiden das Laser-Cladding- und Hochgeschwindigkeitsverfahren VECODUR entwickelt. Was das mit Bremsscheiben zu tun hat und wie es funktioniert, ja, das sollen Sie uns doch bitte selbst erklären. Und Sie mögen sich doch auch bitte zunächst selbst kurz vorstellen. Ich kann hier ja nicht alles alleine machen. Moin, meine Herren, Vorstellungsrunde, jetzt Sie.
Moin. Danke, Herr Asche, für die kurze Einführung und für das ein oder andere Bonmot. Ich freue mich, wieder zu Gast zu sein. Mein Name ist Johannes Henrich Schleifenbaum. Ich bin gelernter Schlosser und Maschinenbauingenieur, eigentlich auch Produktionstechniker vom Herzen, aber mittlerweile, wie der ein oder andere weiß, seit geraumer Zeit, seit knapp 20 Jahren im Bereich der additiven Fertigung unterwegs, habe den Lehrstuhl Digital Additive Production und bin Mitbegründer der Firma HPL Technologies, dessen Marke VECODUR wir hier heute vertreten.
Ja, da mache ich gleich weiter. Mein Name ist Tobias Philipp Utsch. Ich bin auch Maschinenbauingenieur aus Aachen und bin selber auch Produktionstechniker, komme eher aus dem Bereich Maschinentechnik, Feinstbearbeitung, Feinstbearbeitungsmaschinen. Da habe ich tatsächlich ja von den 20 Jahren ungefähr 15 Jahre in der Werkzeugmaschinenindustrie in Summe jetzt gearbeitet. Das heißt, überall da, wo Automobil produziert wurde, meistens abtragen, Feinstabtragen, also Superfinishing, Schleifen. Da habe ich selbst oder mit meinem Team dann Maschinen, in Summe ungefähr 500 Maschinen in die Automobilproduktion weltweit verkauft und bin selber auch Mitgründer, Geschäftsführer von HPL Technologies und seitdem ungefähr seit 3,5 Jahren in Vollzeit voll aufgesprungen in das Thema. Und wir treiben das jetzt mit einem Team mit etwa 30 Mitarbeitern mittlerweile voran und dazu kommen wir vielleicht später oder im nächsten Podcast.
Genau. Okay, es war mein Fehler. Wir sprechen von der Marke VECODUR und vom Unternehmen HPL Technologies. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Korrekt, ja, so ist das.
Genau. In der Einleitung habe ich es gesagt, wir reden heute über Bremsscheiben, die ein autolang Leben halten können, den Energiebedarf des Fahrzeugs reduzieren und wenig Feinstaub hinterlassen. Lassen Sie uns einfach anfangs über ein paar Zahlen reden. Warum ist das wichtig? Zahlen bitte, meine Herren. Wie viele Autos fahren aktuell auf dem Globus? Wie viel CO2 erzeugen die? Und vor allen Dingen, wie viel Feinstaub?
Ja, da kann man natürlich viele Zahlen finden in verschiedenen Statistiken. Grundsätzlich ist es so, dass auf jeden Fall weit über 1,3 Milliarden Fahrzeuge Also da muss man jetzt sagen, das sind Pkw und Light Commercial Vehicles, LCVs, betrachtet werden, also 1,3 Milliarden plus. Das ist eine Zahl, die ist schon 8 Jahre alt. Da gibt es aber aktuell keine neuere zu. Das ist schon eine ganz beträchtliche Anzahl, denke ich. Wie viel CO2 erzeugen die? Also in der EU spricht man mittlerweile von zweistelligen Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer. Das kann man jetzt im Dreisatz mal hochrechnen, ist aber gar nicht unser Hauptthema grundsätzlich, aber da kommt schon eine ganze Menge CO2 zusammen natürlich. Wichtiger ist für uns jetzt aktuell das Thema Feinstaub, denn CO2 hat etwas mit Klimawandel zu tun. Das ist ein wichtiges Thema, darüber müssen wir uns unterhalten in allen Branchen und Bereichen. Feinstaub wirkt aber lokal und ist gesundheitsschädlich. Und da haben wir also einen direkten Impact auf unser Leben. Wir haben Feinstaub pro Fahrzeug in Europa standardmäßig so zwischen 10 und 40, vielleicht 50 Milligramm pro Kilometer, so im WLTP-Zyklus. Das ist also ein standardisierter Zyklus, wo man das praktisch misst und auch referenzieren kann. Und wenn ich das mal hochrechne, wie viele Fahrzeuge es in Europa gibt, dann kommt da eine ganze Menge zusammen. Also das ist das Thema Feinstaub. Wie gesagt, 10 bis 40 Milligramm pro Kilometer. Das ist die Marke, über die wir uns unterhalten. Und Pkw machen immerhin 60% der CO2-Emissionen in Europa aus. Und Feinstaub durch die Straße ist das Hauptthema, was uns in Ballungsgebieten eben wirklich tangiert.
Okay, wir reden also über relativ viel Feinstaub, ganz feine Partikel. Helfen Sie mir, was ist denn daran so schlimm? Man sieht sie nicht, man schmeckt sie nicht, man riecht sie nicht. Was ist daran so schlimm?
Ja, also der Autoliebhaber wird jetzt sagen, das macht die Felgen so dreckig. Aber das würde ich sagen, das zeigt ganz gut, dass da halt wirklich was runterkommt. Das ist auch ganz fies, wenn man mal überlegt. Ich weiß nicht, ob jemand der Zuhörer mal eine Felge sauber gemacht hat oder mal drüber, mit dem Finger drüber ist, was da so auf dem Finger ist. Das ist also ein ganz, ganz fieses Material. Da sind auch Materialien drin. Das wollen wir teilweise gar nicht so ganz genau wissen oder wissen wir auch nicht, was in den Bremsbelägen zum Beispiel auch verwendet wird. Da sind über 20 Stoffe drin. Natürlich die karzinogenen Stoffe werden natürlich regulatorisch dann rausgenommen. Aber es ist relativ viel, was da kommt. Und PM10 und PM2,5, das heißt Partikel unterhalb von 10 Mikrogramm Größe und Partikel unterhalb von 2,5 Mikrogramm, das sind so die zwei Schwellwerte. Wir unterhalten uns über beide und die sind unter 2,5 Mikrometer Durchmesser sind sie lungengängig. Und lungengängig ist natürlich ein Thema, das heißt Staub setzt sich in der Lunge ab und das bin jetzt kein Arzt, um das im Detail durchzuexerzieren, was damit passiert. Aber Fakt ist, dass zum Beispiel das Deutsche Ärzteblatt hat mal relativ prominent geschrieben, dass 4,5 Millionen vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung jährlich entstehen. Das ist natürlich schon eine sehr große Hausnummer. Das ist das Schlimme. Es wirkt lokal, es ist wirklich lungengängig und es gab auch Studien dazu, zum Beispiel während Corona, dass gerade in den Ballungsgebieten, wo also auch die Luftverschmutzung oder die Feinstaubverschmutzung besonders hoch war, dass das genau diese Hotspots waren, wo auch Corona eine höhere Auswirkung hatte. Wohl möglich, das sollte jetzt nicht zu oberflächlich betrachtet werden, aber da gibt es wirklich fundierte wissenschaftliche Paper zu, dass es da eine Korrelation zwischen Feinstaubbelastung und stärkeren, schlimmeren Auswirkungen bei Corona gab.
Das klingt nach einem großen, klingt nach einem dramatischen Problem. Sie beide behaupten jetzt, dieses Problem lösen zu können. Helfen Sie mir, wie, auf welchem Weg?
Gut, am Ende ist es ja so, dass das, was wir an Verzögerung brauchen, der eine oder andere wird sich noch an die Vorlesungen des Grundstudiums zurückerinnern und die Energieerhaltung im Kopf haben. Also das, was wir an Masse da mit uns rumbewegen, mit einer Geschwindigkeit, also kinetische Energie haben, vielleicht, wenn wir bergrund erfahren, noch potenzielle Energie. Das müssen wir, wenn wir verzögern wollen, eben in Reibarbeit und damit in Wärme ummünzen, um damit eben die Verzögerungsleistung zu erzeugen. Und das passiert eben typischerweise bei der Großzahl der Fahrzeuge auf den Bremsscheiben und den Bremsbelägen. Und jetzt ist natürlich die grundlegende Frage, wie kann ich einerseits eben Schichtsysteme oder eigentlich Tribosysteme, also Systeme, deren Reibpartner und deren Reibwert die Verzögerung bestimmen, derart gestalten, dass einerseits diese Verzögerung jederzeit gewährleistet wird, aber eben auf der anderen Seite der Verschleiß, weil am Ende des Tages das maßgebende Kriterium ist, was in Feinstaub überführt wird, dieser Verschleiß also reduziert werden kann. Und jetzt kann man sich das durchaus so vorstellen, dass diese Reibpartner, also dass der Bremsbelag und die Bremsscheibe gegeneinander arbeiten, dabei immer wieder ein bisschen Materialabtrag entsteht, die sich sozusagen wieder aufrauen gegenseitig und damit eben ein immerwährender, gleichbleibender Reibwert erzeugt wird. Nahezu, da gibt es jetzt schon, wenn man weiter reingeht, sicherlich auch Schwankungen im Reibwert, aber ich glaube, das ist dann zu viel des Details an der Stelle. Und jetzt muss man sich eben die Frage stellen, wie können wir eben diesen Tribokontakt derart aufrechterhalten, dass der Reibwert erhalten bleibt, aber andererseits eben der Verschleiß reduziert wird. Und da kommt im Wesentlichen Beschichtungstechnologien, natürlich auch theoretisch noch andere Technologien wie ein Härteprozess, wie eine galvanische Beschichtung, andere Beschichtungen in Frage. Und wir haben eben ein Verfahren dazu auf Basis der Forschungsarbeiten, die hier im Rahmen der Universität und im Campus in Aachen gelaufen sind, umgesetzt, die ein sogenanntes Metallmatrix-Komposit, also das heißt einen metallischen Werkstoff, in dem Keramikpartikel oder Karbide eingebettet sind und damit die Verschleißbeständigkeit erhöhen, auf diese Scheibe stoffschlüssig aufzubringen. Hat noch ein paar andere Effekte wie Korrosionsschutz. Und das paaren wir eben mit den entsprechend in Anführungsstrichen richtigen Reibbelägen, Pads. Wir sprechen da von Pads, Reibpads. Um eben das zu gewährleisten, dass die Abrasion runtergeht, aber die Bremswirkung trotzdem erhalten bleibt. Und das ist erstmal die grundlegende Voraussetzung, um dieses Thema angehen zu können.
Perfekt. Sie haben gesagt, Sie beschichten klassische Bremsscheiben. Sagen Sie nochmal kurz, womit beschichten Sie?
Also das sind typischerweise eben diese einerseits sogenannten, wie ich es eben gesagt habe, MMCs, Metal Matrix Composite, also ein Verbundwerkstoff, der für den Verschleißschutz zuträglich ist. Typischerweise nutzen wir da Metalllegierungen, die nickelfrei sind, weil wir keinen Nickelabrieb, der Butsch hat es eben gesagt, die Stoffe, die wir so in der Umwelt nicht haben wollen, versuchen wir natürlich gänzlich auch da rauszuhalten. Diese Metallwerkstoffe sind typischerweise chromhaltige, eisenbasierte Legierungen. Wir haben da auch eigene Materialsysteme zu entwickelt. Da können dann noch Garn drin sein, können auch andere Elemente mit drin sein. Und da betten wir jetzt Karbide ein. Karbide sind Werkstoffe, die keramikähnlich sind oder keramikgleich sind. Das können sowas wie Wolframkarbide, Titankarbide, Chromkarbide und Ähnliches sein, die einen deutlich höheren Härtegrad haben. Und durch diese Paarung zwischen metallischer Matrix, die eine Festigkeit, Duktilität einerseits bietet, und den harten Partikeln, den Karbiden, bilden wir einen Verschleißschutz ab. Das alleine ist an sich schon mal gut und hilft, den Verschleiß auf der Bremsscheibe zu reduzieren, fast sogar gänzlich einzustellen. Jetzt haben wir aber noch ein weiteres Thema, was wir lösen müssen. Und das ist, was wahrscheinlich auch jeder Autofahrer kennt, wenn man mal das Fahrzeug am Straßenrand, insbesondere im Winter, hat stehen lassen. Dann sieht man überall diese Roststellen, ne, auf der Scheibe. So, und da brauchen wir noch ein weiteres Systemelement zu, und das ist der Rostschutz. Den bringen wir typischerweise als eine Pufferschicht unter diese Verschleißschutzschicht auf, also typischerweise ein Mehrlagensystem. Und so haben wir dann beides drin. Das können dann Edelstähle sein, die mit dem Bremsbelag nicht in Berührung kommen. Und das bauen wir sozusagen schichtweise, sind ja in der additiven Fertigung, aufeinander auf.
Perfekter Übergang zu meiner nächsten Frage. Sie sagen, wir bauen schichtweise auf. Ja, wir sind hier auf der Druckwelle. Wir bauen generell schichtweise auf. Sagen Sie mir, wie beschichten Sie denn die Bremsscheibe?
Ja, also wir nutzen hier das Laser-Auftragsschweißen in der neuen Nomenklatur, ja DED, Direct Energy Deposition, genannt. Bin jetzt kein großer Freund dieser Begrifflichkeit, weil wir eigentlich nicht so richtig Energie da reinbringen wollen, sondern die eher abführen wollen, aber sei es drum, das wird dann philosophisch. Wir nutzen also den DED-Prozess, allerdings in einer etwas modifizierten Form, und zwar derart, dass wir die energetische Balance, das heißt die Einkopplung der Energie, die im klassischen DED-Prozess hauptsächlich im Substrat erfolgt, das heißt, ich schiebe Energie über einen Laserstrahl in mein Substrat, in dem Fall die Bremsscheibe rein, und würde dann die Partikel reinschmeißen. Das hat zur Folge, dass wir relativ langsam in der Oberflächengeschwindigkeit sind, so 1,5 Meter die Minute. Wir machen das jetzt aber ein Stück weit anders, und zwar derart, dass wir die Energie hauptsächlich in den Partikel, den wir über eine Düsentechnologie zuführen, reinschieben, möchte ich es mal ein bisschen despektierlich nennen, und dann eben diesen dann mittlerweile schmelzflüssigen Partikel auf die Oberfläche schießen. Dort wird auch ein kleiner Teil Energie absorbiert, sodass ein dünner Schmelzfilm entsteht, der für eine Haftung sorgt und dünnere Schichten ermöglicht. So im Bereich 100 μ etwa erzeugen wir, plus minus, können auch mal 200 μ sein, kann auch ein bisschen weniger sein, das hängt so ein bisschen davon ab, was gefordert ist. Und dann eben in den schmelzmetallurgischen Verbund geht. Vorteil ist hierbei dünne Schichten einerseits, aber andererseits eben die drastisch erhöhte Oberflächengeschwindigkeit. Also wir können da durchaus im Bereich 100, 200, 300 bis zu 500 Meter die Minute beschichten, was dann eben mehrere Größenordnungen über dem klassischen DD ist.
Ja, finde ich spannend. Diese Geschwindigkeit ist dramatisch hoch. Skizzieren Sie bitte die Maschinenarchitektur, die Kinematik, die das erlaubt. Wie funktioniert das?
Ja, da können Sie sich vielleicht einfach mal so eine Jukebox, gehen wir noch mal ein paar Dekaden zurück, vorstellen. Sie drücken auf ein Lied und da geht dann so eine Single, schönes Vinyl, klappt sich auf.
Die
und
dreht mit 45 RPM, da sind Sie schneller.
Ja, aber nicht ganz so weit weg. Also Shellac, da kommen wir schon langsam in den Bereich, wo es interessant wird. Denn wir haben so Geschwindigkeiten, also stellen Sie sich wirklich vor, Bremsscheibe klappt wie auch immer ein in die Maschine, Automation, und dann fängt die Scheibe an zu rotieren und dann geht der Laserauftragsschweißkopf auf die Bremsscheibe und das ist praktisch wie auf dem Plattenteller, nur meistens so von innen nach außen, aber es geht auch von außen nach innen. Gehen wir dann mit unserem Laserauftragsschweißkopf an und bringen wir dann diesen Belag auf. Also die Scheibe dreht dann, um mal in RPM zu sprechen, ja, vielleicht so zwischen 100 und 800, das wäre dann schon relativ schnelle Musik. Aber
ich sag ja, das sind die Geschwindigkeiten. Die sind schneller als die Jukebox.
Ja. Ja. Wir sind auch ein paar Dekaden weiter.
Wir reden von Hochgeschwindigkeitslaser-Auftragsschweißen. Erklären Sie noch mal bitte, wie wird das Pulver zugeführt? Wann und wo wird es aufgeschmolzen auf dem Substrat, auf der Bremsscheibe?
Gut, also an der Seite von der Maschine, so muss man sich das vorstellen, da ist ein Pulverförderer, das heißt, da sind praktisch so große Behälter, wo wirklich so Metallpulver drin ist. Das sind Durchmesserpartikel, zum Beispiel 15 bis 45 Mikrometer Durchmesser. Und das Ganze muss jetzt ja in den Prozess rein. Und um das dahin zu fördern, bedienen wir uns eines Trägergases. Das heißt, da kommt meistens Argon, spült Teile, also definiert. Das ist ein bisschen Know-how dann eben, wie man das wirklich pulsationsfrei und mit einer hohen Pulverförderrate, also wir reden so von 50, 70, 100, 150 Gramm pro Minute, also da haben wir schon einen ganz ordentlichen Durchsatz. Wie wir also dieses Pulver mit einem Trägergas praktisch in einen Luftstrom oder beziehungsweise in diesen Trägergasstrom dann bringen, das nennen wir dann Pulvergasstrom. Und diese Partikel, die also in diesem Trägergas fliegen, werden über Pulverleitung praktisch in die Laserauftragsschweißdüse eingekoppelt. Das gibt also praktisch, man kann sich das vorstellen, wie einfach dünne Leitungen, pneumatische Leitungen so ähnlich, die dann praktisch in die Düse kommen. Und in diesem Auftragsschweißkopf ist es so, dass dann praktisch eine gerichtete Strömung passiert. Das hängt dann sehr stark davon ab, wie gut dieses Alignment ist zwischen dem Pulvergasstrahl und dem Laserstrahl. Das muss man also das Werkstück, die Pulverpartikel und den Laserstrahl muss man eben so zueinander ausrichten, dass genau das, was der Herr Schleifenbaum gerade gesagt hat, passiert, nämlich dass die Partikel im Laserstrahl schon schmelzflüssig werden und dann auf dem nur leicht angeschmolzenen Substrat praktisch schmelzflüssig aufliegen, dass es eine schmelzmetallurgisch stoffschlüssige Verbindung gibt und dementsprechend eine robuste Beschichtung erfolgt.
Das heißt, Sie schmelzen das Pulver, das Sie in den Laserfokus schießen, im Laserfokus auf. Gleichzeitig schmelzen Sie die Substratoberfläche leicht auf.
Ja.
Sie schmeißen quasi, und das ist eine Metapher, die ich von einem Mitarbeiter von Professor Schleifenbaum kennengelernt habe, Sie schmeißen flüssiges Wasser in eine Pfütze.
Ja, das hat auch eine ähnliche Viskosität, wie ich schon mal gelernt habe.
Ja, das ist so.
Okay. Wie viel des Pulvers geht denn dann verloren? Ist die Pulvernutzungsrate bei 100% oder habe ich so ein bisschen Ausschuss? Geht so ein bisschen was daneben?
Ja, also wenn man irgendwas in eine Pfütze schmeißt, dann kommen natürlich auch Sachen, fliegen wieder raus, das ist so. Also sicherlich muss man erstmal die Pulvernutzungsrate in zwei Dinge unterscheiden. Das heißt, das eine ist im Prozess, danach haben Sie gefragt, und das andere ist, was in der Maschine passiert. Und im Prozess ist es so, dass wir je nach Düsenausrichtung, wir nutzen da meistens so eine kontinuierliche Koaxdüse, das ist eine Ringspaltdüse, wo wir ein sehr hohes Alignment haben. Also da kriegen wir mit so einer neuwertigen Düse schon sowas wie 95% realisiert. In der Produktion ist es aber immer so, Pulver, da sind auch Karbide, da gibt es Verschleiß. Es ist immer eine Frage, immer ein Trade-off, wie viel Verschleiß lasse ich zu und wie viel Pulverwirkungsgrad will ich haben. Es kann also durchaus sein, dass ich mit 90 oder bis auf 85% Pulverwirkungsgrad arbeite, weil ich das so möchte. Ich kann aber natürlich immer auf einem sehr hohen Niveau arbeiten, da muss ich auch meine Düsenspitze relativ oft tauschen. Da gibt es auch nicht richtig und falsch, das muss jeder Kunde für sich selbst entscheiden, aber es sind also dementsprechend irgendwas zwischen 85 und 95%. Wir rechnen in der Regel Mitte 90%. Und dazu kommen natürlich Nebenzeiten in der Maschine. Man muss überlegen, wie schalte ich die Pulver, wie wechsle ich das Werkstück, kann ich vielleicht Sorten reinfahren. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen auch nochmal im Maschinenbau, weil man da ganz genau überlegen muss, was passiert denn, wenn ich so eine Maschine mit mehreren Stationen betreibe, wenn ich vielleicht 10 Maschinen betreibe. Da kommen schon Millionenbeträge pro Jahr zustande, wenn ich einfach nur 1% Pulverwirkungsgrad oder 2 verliere. Und da muss man auch nochmal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, dass das auch wirklich zusammenpasst.
Okay, ganz kurz zurück zum Druckkopf. Sie haben gesagt, Sie schießen aus einem Ringspalt. Das heißt, aus einem Ring wird das Pulver in den Laserfokus geschossen, richtig?
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Düsenkonzepte. Wir haben auch welche, wo wir einfach im Prinzip gerichtete Röhrchen haben von außen. So 5 oder 6 Röhrchen kommen dann, sind so in einem Ring und die schießen praktisch alle auf den gleichen Punkt. Und da kann
Genau.
man sich natürlich vorstellen, wenn die alle von der Seite kommen, die müssen alle richtig ausgerichtet werden. Das ist nicht ganz so fein, wie wenn ich einfach einen gedrehten Ringspalt habe. Da kann ich das noch etwas feiner justieren, da kriege ich noch einen etwas besseren Fokuspunkt hin. Also es ist eine Kaustik, die das abbildet. Das heißt, irgendwo bin ich, gibt das eine Taille. Das heißt, es führt eng zusammen. Es gibt eine Taille und an dieser Taille ist dann praktisch mein Pulverfokus, mein sogenannter. Aber wie gesagt, das ist ja auch eine Taille. Unten wird da wieder größer und Partikel. Und da kommt natürlich dann letztendlich auch die Pulvernutzungsrate her, was Sie eben angesprochen haben, die Pulver, die aufeinandertreffen. Gibt es natürlich auch statistisch welche, die dann wirklich aus dem Prozess an der Stelle schon rausfallen. Das kann natürlich auch passieren. Aber der Druckkopf sieht eben so aus, Ringspalt, der auch eingestellt werden kann, wo dann wirklich so ein kleiner Konus eng zulaufend praktisch runtergeben. Das sieht man auch sehr schön, sieht man auch auf unserer Homepage oder bei YouTube, wenn man mal Veko Dur eingibt. Da sieht man auch so einen Bearbeitungsprozess. Das Video ist zwar schon 3 Jahre alt, aber im Prinzip produzieren wir heute immer noch genau so. Wir wissen heute nur viel besser, welche Materialien halt auch im Bremsenprüfstand funktionieren. Aber da sieht man, wenn das auf der Scheibe ist, sieht man also diesen kleinen Konus am Anfang, bevor der Laser angeht. Den Laser sieht man ja selber nicht, aber es wird natürlich alles hell, weil er natürlich energetisch dann einen Impact hat in den Prozess. Aber vorher sieht man diesen kleinen Pulverkonus und das ist das, worüber wir sprechen. Das ist wichtig.
Laser ist ein gutes Stichwort, ohne dass wir uns jetzt in der Technologie verlieren wollen. Sagen Sie ganz kurz, was für ein Laser nutzen Sie? Lasermedium, Leistung, welcher Hersteller gegebenenfalls?
Also, das ist so ein bisschen wie bei der Düse auch, ob es jetzt eine Conti-Coax, also eine Ringspaltdüse ist oder einzelne Pulvergasstrahlen diskret über Röhrchen zugeführt werden, ist für uns der Laser auch nur Mittel zum Zweck. Für die Fachleute, es ist natürlich immer so, dass ich so einen Laser erstmal in eine gewisse Strahlqualität und eine Leistungsklasse unterteile. Und man kennt das vielleicht, wenn man einen sehr stark oder sehr tiefen Schweißprozess beispielsweise haben will, ist die Strahlqualität, also die Fokussierbarkeit, würde ich es mal nennen, sehr gut anzusetzen. Ich brauche eine hohe Strahlqualität und wenn ich eher mit größeren Spots arbeite und weiteren Kuli, dann kann ich durchaus auch mit geringerer Strahlqualität arbeiten. Es ist bei uns so, dass wir von den Anforderungen der Strahlqualität keine sehr hohen Anforderungen haben. Also wir können durchaus im Bereich ja, 100 Millimeter Millirad also Öffnungswinkel mal Strahltaille arbeiten. Wir können aber natürlich auch mit besseren Strahlqualitäten arbeiten und dann vielleicht eher das Thema Tailored Intensity, also gewisse Bereiche, wo ich eine Intensitätsverteilung bewusst steuern möchte, einsetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir nutzen da sowohl Festkörperlaser, direkt gepumpte Art, Diodenlaser. Wir nutzen aber genauso gut auch eben Scheibenlaser oder Faserlaser. Da ist tatsächlich eher der Kundenwunsch ausschlaggebend. Wir richten unseren Prozess derart ein, dass wir mit all diesen Strahlquellen zurechtkommen. Und ich sage mal so, leistungsklassenmäßig würde ich sagen, fängt das Butter- und Brotgeschäft so im Bereich 8 bis 10 Kilowatt an und geht dann bis in den Bereich 10, bis in den Bereich 20, 22, 24 Kilowatt hoch. Jetzt muss man aber aufpassen, das ist das, was möglich ist. Ja, das sind schon eher die höheren Leistungsklassen, in denen wir unterwegs sind. Aber man muss eben sehr gut aufpassen, weil am Ende des Tages ist das Entscheidendste in all diesen Prozessen, und da betrügen auch wir die Physik natürlich nicht, die Interaktion zwischen den Partikeln und der Energie. So, und wenn ich jetzt halt extrem viel Energie da reinschiebe, dann kann es natürlich sein, und jeder weiß, dass der 3D-Druck macht, dass wir typischerweise mit Pulververteilungen, also Korngrößenverteilungen, im Englischen PSDs, Particle Size Distributions, arbeiten. Also wir haben kleine Partikel, wir haben große Partikel. Und wenn ich zu viel Energie reinschiebe, dann kann es einfach sein, dass ich Elemente verliere, kleine Partikel verdampfe, Carbide aufschmelze, was ich nicht will, dass ich Schichtversprödungen habe. Also es geht wirklich darum, diesen Trade-off zwischen hoher Effizienz in der Beschichtung, also schnell, aber eben auch in hoher Effizienz hinsichtlich der Materialausnutzung in Einklang zu bringen und das in Schichteigenschaften zu übersetzen, die porenfrei, rissfrei sind und am Ende des Tages, was hat Frau Merkel mal gesagt, the proof of the pudding is the eating, und ich glaube, sie hatte nicht die Bremsscheibe im Kopf, würde ich jetzt mal unterstellen, am Ende muss es halt am Fahrzeug funktionieren. Und das ist schon unsere Feststellung, dass wir das Medium Energie eigentlich eher auf das trimmen, was wir als Material zur Verfügung stellen und das eben so einstellen, dass am Ende des Tages eine funktionierende Schicht rauskommt.
Lassen Sie uns aus der Wissenschaft ganz kurz zurückgehen oder nein, wieder zurückgehen auf den Shopfloor. Sagen Sie mir, der Rohling, den wir mit Ringspalt oder Druckdüse mit Laser und Pulver beschießen, wie sieht der aus? Ist das eine klassische Bremsscheibe, die auch andere benutzen?
Ja, also in erster Näherung kann man mal sagen, das ist State of the Art, as is, gerade jetzt im Anfang. Nutzen wir ganz konventionelle Bremsscheiben. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wir beschichten die. Das heißt, wir bringen Material auf. Dem nehmen wir zwar hinterher über den Schleifprozess wieder die Rauigkeit, aber zuerst mal bringen wir Material auf. Also die Scheibe würde dicker. Insofern muss ich zumindest eine Änderung vornehmen, wenn ich im bestehenden System bleiben möchte. Ich muss das, was ich vorher aufbringe, vorher an Untermaß abnehmen, über den Drehprozess, Schleifprozess. Aber ansonsten haben wir keinerlei Anforderungen an die Bremsscheibe. Was sicherlich interessant ist, ist, das ist auch noch vielleicht ein Wort zum CO2-Ersparnis-Thema. Wir können natürlich jetzt hergehen und sagen, die Bremsscheibe heute konventioneller Natur hat ja ein gewisses Verschleißaufmaß. Das kennt jeder, wenn er zum TÜV geht. Und der mit skeptischem Blick und dem Finger über die Bremsscheibe fühlt und sagt, oh, da ist aber oben Kragen dran, und dann anfängt zu messen, ne, das passiert, weil nämlich die Scheibe verschleißt.
Reden, ja.
Ja, die Scheibe verschleißt. So, und jetzt ist natürlich ein gewisses Verschleißmaß zulässig, das sind so in der Größenordnung Millimeter, anderthalb. Da die Scheibe ja jetzt mit dieser Beschichtung aber deutlich weniger bis gar nicht mehr verschleißt, kann ich mir dieses Verschleißaufmaß sparen. Das heißt, potenziell ist es nicht nur so, dass die 200 μ Schichtsystem vorher abgenommen werden, sondern es kann natürlich auch durchaus eine Gewichtsersparnis dadurch erfolgen, dass wir dieses Verschleißaufmaß auch noch abziehen. Aber das ist jetzt sozusagen schon in den Profits, die wir ziehen können. Wir können erstmal mit jeder Standardscheibe loslegen und bringen die auf das Untermaß, wie es gefordert ist, um hinterher in den Endmaßtoleranzen zu sein.
Habe ich Sie richtig verstanden? Sie beschichten in einer Stärke von 200 μ, ist das richtig?
Ja, also typische Schichtsysteme sind so in der Richtung aufgebaut, dass wir Größenordnung, diese eben ganz am Anfang genannte Korrosionsschutzschicht im Bereich etwa 100 Mikrometer plus minus 20 Mikrometer auftragen und dann den Verschleißschutz in der Größenordnung 150 μ. Damit wären wir dann Nennmaß 250 Mikrometer, aber in der Größenordnung spielt die Musik.
Das ist nicht viel. Das ist also wirklich hauchdünn. Und gleichzeitig sagen Sie, das hält bestenfalls ein Autoleben lang. Wie geht das?
Naja, also dadurch, dass wir jetzt von einem Graugussmaterial kommen und wir diesen Verschleißeffekt nicht mehr haben, erstmal in erster Näherung natürlich durch eine deutlich höhere Härte, aber eben auch durch eine deutlich höhere Festigkeit und Zähigkeit. Und das eben in Abstimmung mit den richtigen Pads derart gestalten können, dass der Materialabtrag signifikant verringert wird. Und das ist ja auch notwendig und logisch, weil am Ende ist das Material, was ich vorher durch den Verschleiß erzeuge, eben genau der Feinstaub, den wir ja vermeiden wollen. Da sind natürlich auch gröbere Partikel bei. Also es ist nicht alles Feinstaub, was aus dem Bremsenabrieb heute rauskommt. Aber tatsächlich ist es diese Kombination aus Festigkeit, Korrosionsschutz und Härte mit dem entsprechenden Pad, was dazu führt, dass dieser Verschleiß, dieses sich aufrauen und anschärfen nicht mehr notwendig macht und damit eben signifikant länger hält. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ein Auto leben lang, die EU-Regulation sagt ja mittlerweile, jedenfalls im Entwurf, ich glaube 200.000 Kilometer, 10 Jahre, das muss man nicht mit einer Bremsscheibe rausfahren, aber im Prinzip lassen sich Scheiben schon so designen, hängt immer vom Fahrprofil ab, dass sicherlich 90, 100, 200.000 Kilometer möglich sind. Was dann am Ende des Tages, hängt ja auch ein gewisser Bereich Service, After Sales dran, sich durchsetzen wird, hat weniger technische als vielmehr kommerzielle Hintergründe.
Zurück auf den Shopfloor. Wir wollen jetzt beschichten. Die Frage ist, welche Flächenraten erreichen Sie? Oder anders ausgedrückt, wie viele Bremsscheiben schafft eine Ihrer Maschinen, keine Ahnung, pro Minute, pro Stunde, wie schnell funktioniert dieser Prozess?
Also das hängt natürlich auch von der Skalierung der eben genannten Laserleistung ab, aber ich sage mal so in der Größenordnung zwischen 1.000 und knapp 2.000 Quadratzentimeter pro Minute sind Beschichtungsgeschwindigkeiten auf eine Schichtdicke normiert von 100 Mikrometer. Materialkonstanz, das heißt, wenn wir ein bisschen dicker werden, eben genannte 150 Mikrometer, ist die Flächenrate ein bisschen geringer. Wenn wir bei den 100 µ bleiben, dann ist es eben genau in diesem Bereich 1.000 bis ungefähr 2.000. Jetzt muss man natürlich schauen, die Bremsscheiben, kennt man wahrscheinlich auch, sind unterschiedlich groß. Es gibt 15 Zoll, 16 Zoll, 14 Zoll, 19 Zoll, ganz große Bremsanlagen. Aber ich sage mal, so eine Butter- und Brotscheibe von deutschen Autobauern, so im Mittelklasse-Segment, ich nenne jetzt keine Marke, das lasse ich an der Stelle weg, sind so im Bereich 500 Quadratzentimeter auf einer Seite. Und wir haben auch Scheiben, die eher im Sportbereich sind, die sind schon so 1000 Quadratzentimeter, eine Reibringseite groß. Und das setzen wir typischerweise in einer Mehrstationenmaschine ein, sodass wir in den Bereich, nur mal eine Hausnummer zu nennen, 20 bis 60 Scheiben die Stunde aus so einer Maschine rausholen. Wir reden immer von einem Jahresoutput, Größenordnung 150 bis 300.000 Scheiben, je nachdem, welche Größe, welcher Mengenmix gefahren wird.
Ist das massentauglich? Ist das für einen nicht zu nennenden deutschen Automobilhersteller interessant? Oder ist das nur für Nischenfahrzeuge?
Na, wenn Sie mich fragen, ist das in der Masse sicherlich noch nicht angekommen, aber für die Masse gemacht. Und wir müssen ja auch schauen, dass die Regulation es am Ende des Tages vorschreibt. Die jetzige Regulation sieht vor, dass wir 7 Milligramm pro Fahrzeug und Kilometer emittieren. Wir sind jetzt im Bereich, das der Rutsch eben anfangs gesagt hat, zwischen 10 und 40 Milligramm. Das heißt, wir müssen was tun. Das ist einerseits natürlich im Bereich Elektromobilität durch Rekuperation möglich. Auf der anderen Seite, für alles, was Verbrenner ist, wird es nahezu unabdingbar, solche Beschichtungssysteme einzusetzen. Aber auch für die BEVs, also die Elektromobile, ist es von höchster Relevanz, weil wir natürlich, wenn der Akku voll ist, trotzdem bremsen müssen. Und eben das Thema Korrosionsschutz ganz wesentlich vorne steht. Das, was ich eben sagte, ne, wenn die Scheibe gerostet ist, wenn es noch nicht zu lang ist, dann bremsen sie einmal und die Scheibe wird geputzt. Das entfällt beim BEV. Und deswegen brauchen wir da einen Korrosionsschutz. Also insofern absolut massentauglich.
Wir beschießen die Bremsscheibe mit ziemlich viel Laserenergie und Metallpartikeln, flüssigen. Frage ich mich, ist thermischer Verzug da ein Thema?
Ja, jetzt wollen Sie aber wirklich einen Finger in die Wunde legen, was die Massentauglichkeit angeht.
Jetzt bin ich hier. Verzugsfreie Zone haben wir doch.
Ja, genau. Also tatsächlich, ich sag mal, wir können vielleicht noch mal kurz ausholen. Der ganze Prozess, den der Herr Schleifenbaum eben erklärt hat, im Labor funktioniert er wunderbar. Die Frage ist, wie funktioniert er in der Maschine? Da haben wir uns ja über Jahre Gedanken zugemacht mit den ganzen Schrittketten. Das ist wirklich das implizite Wissen von Studenten und Wissenschaftlern halt wirklich in die Maschine überführt wird, dass unsere Kunden letztendlich Maschinen verwenden und bedienen können, wie sie heute Zerspannungsmaschinen, also zum Beispiel eine Drehmaschine oder eine Schleifmaschine benutzen können. Im Zweifelsfall kann ich jemanden vielleicht an der Haltestelle einsammeln und an die Maschine stellen, ein bisschen anlernen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Sicherlich muss man da ein bisschen anlernen und auch ein Gefühl für einen Prozess bekommen, so wie das beim Schleifen auch so ist. Ein guter Schleifer, der hört ja sofort, wenn seine Maschine da ein bisschen aus dem Ruder läuft, sein Werkzeug, sein Prozess. Aber das ist natürlich ein Thema, dem wir uns widmen. Das ist ein großes Thema, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die Industrialisierung dieses Prozesses. Und da gehört genau thermischer Verzug eben auch dazu. Zum einen, wie kriege ich wirklich eine robuste, reproduzierbare Produktionsumgebung hin, so dass unsere Kunden wirklich sagen können, eine Maschine kostet einen Invest. Und ich weiß, mit diesem Invest kann ich eine Stückzahl X produzieren und habe auch nur einen Punkt Y-Ausschuss. Und ich kann
wir
auch
mal doch keinen Ausschuss, dachte ich, Philipp.
Ja, ich dachte, wir reden mal ehrlich heute.
Aber, hört ja keiner zu.
Aber es sind dann ja auch Kunden, die dann produzieren. Und Spaß beiseite. Das sind natürlich Themen Qualitätssicherung. Wie mein Kollege Schleifenbaum immer schön sagt, Qualität produziert man. Das ist ein Thema, was man natürlich auch absichern muss. Stimmen die Rahmenbedingungen? Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann funktioniert auch der Prozess, aber das muss man eben absichern und sich genau anschauen. Und thermischer Verzug ist ein Thema. Sie müssen sich vorstellen, wir gehen auf die Bremsscheibe, wir beschichten eine Seite und durch das Erstarren gibt es eine gewisse Zugspannung in diesem Material. Das heißt, im Prinzip zieht es die Bremsscheibe ein bisschen hoch, je nachdem, genau. Was für ein Flächenträgheitsmoment die hat, ist es mehr oder weniger. So eine massive, innenbelüftete Scheibe, die schirmt etwas weniger. Und eine kleine thermische Masse, große Fläche, aber eine Massivscheibe ohne Innenbelüftung zum Beispiel, die schirmt, tendiert dazu, stärker zu schirmen. So, und jetzt schirme ich also, drehe die Bremsscheibe um, produziere die zweite Seite und da passiert genau das Gleiche, nur dass die ja vorher schon in die andere Richtung, also negativ geschirmt ist. Also thermischer Verzug. Und dann ziehe ich das praktisch wieder mit hoch. So, und ob das nachher bei Null rauskommt oder eben nicht, das hängt natürlich vom Prozess ab. Das können wir auch gewissermaßen einstellen. Wie sind unsere Prozessparameter auch während des Verfahrens? Das ist so ein Thema, das würde ich jetzt vielleicht in so einem Podcast nicht im Detail erörtern wollen. Aber das sind natürlich schon gewisse Themen, die uns da auch einen gewissen Vorsprung an der einen oder anderen Stelle bringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage des Substrats. Das heißt, was steckt wirklich in der Bremsscheibe drin? Und Grauguss ist nicht gleich Grauguss. Und jeder Gießer weiß auch, am Montag wird vielleicht was anderes als am Mittwoch an Qualität produziert. Das hat von so vielen Dingen hängt das ab. Also Luftfeuchte und Chargen nach Charge. Und wo wird die gekühlt? Ist die nachher im Gerüst außen oder eher mittig? Ist der Temperaturgradient anders? Das ist also ein Thema, was wir uns anschauen. Da muss man auch teilweise bei den Substraten, also bei den Bremsscheiben, genauer hinschauen. Aber grundsätzlich kann man das machen. Das muss man in die Toleranzkette einfach mit einbeziehen. Da sind dann 20, 30 μ Schirmung, die man durchaus mal rechnen kann. Das ist im Vergleich zu den Gesamtpulverkosten der Schichtdicken kein signifikanter Anteil, aber doch so hoch, dass es schon ganz gut ist, den einigermaßen im Griff zu haben.
Das waren offene Worte. Vielen Dank dafür. Ich fasse zusammen. Sie beschießen von oben, haben Verzug. Sie beschießen von unten, haben Verzug und sind danach bestrebt, dass die beiden Verzugrichtungen sich ausgleichen.
Genau, das ist richtig. Nur beschießen wir nicht von unten, sondern wir drehen das Bauteil und beschießen dann nochmal von oben. Aber im Prinzip richtig.
Wie sieht die Oberfläche nach dem Beschichten aus? Kann ich die Bremsscheibe dann sofort in mein Auto einbauen oder muss ich noch nacharbeiten?
Also ich würde sie erstmal nicht anfassen, weil die ist erstmal heiß, wenn sie rauskommt. Die Oberfläche ist rau. Das kann man sich so ungefähr vorstellen wie so eine Nagelfeile, vielleicht sogar ein bisschen rauer.
Wie eine 3D-gedruckte Oberfläche, Asche.
Ja, und tatsächlich kann man sich die Nägel auch dran feilen, also wenn man sich nicht verbrennt. Und dementsprechend muss sie
teure
auch...
Teure Nagelfeile.
Ja. Die Wunde wird thermisch verschlossen.
Ja, und da muss man auf jeden Fall nochmal dran, das ist ein Schleifprozess. Definitiv, also wir sehen, die Wertschöpfungskette besteht immer aus einem Beschichten und aus einer Feinbearbeitung, aus einem Schleifprozess danach.
Okay, jetzt bringen Sie eine Beschichtung auf, die dafür da ist, nicht zu verschleißen. Und diese Beschichtung müssen Sie jetzt glätten, also sie abtragen. Da frage ich mich, wie viele Werkzeuge ruinieren Sie bei einer Bremsscheibe? um sie glatt zu kriegen?
Naja, also wenn es mehr Bremsscheiben als Schleifscheiben sind, dann nehmen wir einfach die Bremsscheiben als Werkzeug. Funktioniert das auch? Haben wir schon öfter mal überlegt. Nein, also ist es auf jeden Fall ein Thema, denn wir haben natürlich da auch Werkzeugmaschinen, wir haben Investitionen und wir haben Schleifmittelkosten. Wenn man sich mal so einen Cost-Spread anguckt von so einer beschichteten Bremsscheibe, also die Wertschöpfung von der Standard-Bremsscheibe bis zur einbaufertigen beschichteten Bremsscheibe, dann fallen so irgendwas zwischen 50% und 80% auf das Pulver, kostenmäßig. Und dann haben wir immer noch sowas wie, 10, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier landen, zwischen 5% und 25% vielleicht an Schleifmittelkosten. Das ist also tatsächlich die zweitgrößte Position. Problem, wir haben es eben gehört, die Kombination aus Duktilität und Härte. Wir haben ganz harte Partikel drin und auf der anderen Seite haben wir eine Matrix, die mega zäh sein soll, damit sie eben auch nicht verschleißt, auch wenn da mal der Bremsbelag reindrückt. Und diese Kombination aus beidem ist sehr schwierig in Kombination mit diesem Schleifprozess. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das Tribosystem, das Bremssystem später, wenn der Bremsbelag auf die Scheibe geht. Wir haben ja hier auch ein Tribosystem, nur dass wir halt keinen Reibwert aufbauen wollen. Das wird uns als Maschinenbauer wehtun. Das bedeutet nämlich Drehmoment von der Schleifspindel. Sondern wir wollen Abtrag. Also wir wollen im Prinzip eine unfassbar hohe, sagen wir mal nicht Feinstaubentwicklung, aber einen Abtrag des Materials haben, einen großen Verschleiß. Und da geht es immer darum, in was für einer Zeit kriege ich das realisiert und wie hoch sind die Schleifmittelkosten. Und da redet man tatsächlich auch von Kosten, das können schon 1-Euro-Beträge sein. 1-2 Euro ist so in der Regel das Ziel, vielleicht teilweise aber auch noch mehr, je nachdem, was für ein Schichtsystem das ist. Und das muss ja in irgendeiner Form auch harmonisiert sein. Ich will ja nicht 10 Schleifmaschinen hinter eine Beschichtungsmaschine stellen, sondern eher 1 oder 2. Und das muss also genau angeguckt werden. Da sind wir, da sind andere, das ist die Schleifmittelindustrie dran. Da gibt es auch gute Ansätze. Das geht auch nach vorne, aber ist eine Herausforderung. Definitiv ist anders komplex, aber es ist auch ein Thema, dem man sich unendlich viel Zeit widmen kann.
Okay, das waren erneut offene Worte. Danke dafür. Lassen Sie mich einfach nochmal provokant an dieser Stelle nachfragen. Sie konzipieren Ihre Bremsscheiben mit dem Ziel, weniger Feinstaub zu erzeugen. Jetzt erklären Sie mir, dass Sie unter hohem Aufwand die bedruckten, beschichteten Bremsscheiben schleifen müssen. Simpel gefragt, wie viel Feinstaub entsteht denn dabei?
0, 0. Ja, das Ganze ist nämlich ein nasser Prozess. Das heißt, ich muss ohne Ende kühlen, denn Temperatur ist der Feind von jedem Werkzeug. Und dementsprechend wird das alles rausgespült. Und man kann, je nachdem, was man einsetzt, sogar Teile des Schleifschlamms könnte man wieder aufbereiten. Ich würde erstmal anfangen, das, was wir eben gesprochen haben, was da vielleicht bei dem Pulverwirkungsgrad nicht genutzt wird, dass man das rezykliert. Da haben wir verschiedene Ansätze auch schon. Aber es entsteht auf jeden Fall erstmal kein Feinstaub und alles fein.
Okay, lassen Sie uns kurz über Betriebswirtschaft reden. Wir reden von HPL Technologies. Was ist Ihr Geschäftsmodell? Wollen Sie Maschinen an Zulieferer verkaufen oder wollen Sie als Dienstleister fungieren?
Ja, also wir haben, wir können Maschinen bauen, wir haben auch schon Maschinen gebaut und wir wissen auch, was wir tun an der Stelle. Aber so, ich sag mal, die Infrastruktur, was ein Maschinenhersteller hat, da gibt es wirklich etablierte, gute Unternehmen, die wissen sehr gut auch, was sie tun und die haben auch sehr gute Geschäftsbeziehungen zu den produzierenden Unternehmen, vielleicht auch, weil schon viele Maschinen da stehen. Und das könnten wir natürlich tun, aber unser Footprint, unser Kern, unseres Know-hows, das ist eben dieser Prozess selbst, kombiniert natürlich mit den entscheidenden Elementen, also sowas wie ein Pulverförderer, Pulverauftragsdüse und so weiter, die Rezepturen, wie sowas hergestellt wird und wie sowas nachher interagiert am Bremsenprüfstand oder auf dem Fahrzeug, dass auch das Material, was aufgetragen wird, dass es auch wirklich die Eigenschaften nachher hat, da kann man ja auch viel falsch machen, dass das nachher die Eigenschaften hat, dass es eben keine Rissbildung gibt und keine Auswaschung. Also wir kochen auch nur mit Wasser, aber wir haben jetzt schon relativ lange, über einen langen Zeitraum sehr viel erprobt und da kennen wir doch schon die einen oder anderen Kniffs, die das Ganze eben nach vorne bringt. Und dementsprechend verkaufen wir die Technologie, die wir haben, die Produktionstechnologie in die Produktionsmaschinen von Werkzeugmaschinenherstellern. Das ist ein Punkt, der ein wichtiger Punkt ist für die Produktion, wo wir einfach unseren Beitrag leisten und die Erfahrung dann praktisch da skalieren können. Das ist auf der einen Seite ein Thema und natürlich gibt es auch so Themen wie Schichtentwicklung, die wir da durchführen und Qualitätssicherung, Datenauswertung, da gibt es verschiedene Themen, wo wir uns ja dann vielleicht sogar als Dienstleister, aber ich würde mal sagen, generell eher als Technologieintegrator, Technologiebefähiger am Markt platziert haben.
Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage. Ich wiederhole meine Frage einfach nochmal. Verkaufen Sie Maschinen oder sind Sie Dienstleister? Ich möchte jetzt einen Satz hören.
Wir sind Zulieferer von Technologiekomponenten für Maschinen.
Okay. Aber wenn ich das ergänze, vielleicht darf ich ja auch noch einen Satz dazu sagen.
Bitte, bitte.
Natürlich bieten wir auch die Entwicklungsdienstleistung an. Es ist ja immer irgendwie beides, um eben diese Schichtsysteme so zu engineeren, mit unseren Partnern aus der Belagindustrie funktionierende Tribosysteme zu machen, um überhaupt dieses Spannungsfeld aus Urformen, Schleifen und dann eben Applikationen im Fahrzeug beherrschbar zu machen.
Jetzt haben wir sehr lange über Bremsscheiben gesprochen. Die alleine helfen mir als Fahrzeugführer überhaupt nicht. Da gibt es noch einen Partner dazu. Nennen wir sie Bremsbacken. Frage ich mich, funktionieren übliche Bremsbacken mit ihren Bremsscheiben?
Glasklar ist jein. Also in erster Annäherung würde ich mal sagen, nein, wir haben ein anderes Schichtsystem und wir müssen jetzt die Pads anpassen. Aber das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, aus welcher Perspektive ich da dort drauf schaue. Wenn wir jetzt mal in die OE-Bereiche, also Original Equipment Manufacturer, reingucke, das, was der Erstausrüster dem Automobilisten ans Band liefert, der hat viel höhere Anforderungen als das, was wir so im Alltag tatsächlich von dem System abrufen. Und da würde ich sagen, aus meiner heutigen Perspektive, auch nach den vielen blutigen Nasen, die wir uns ehrlicherweise zu Beginn geholt haben, als wir mit Standard-Pads auf unseren Materialien auf dem Dyno-Prüfstand rumgejuckelt haben, Mission Impossible, da muss man schon reingehen. Wenn wir dann vielleicht in den After-Sales-Bereich gucken, da sind die Anforderungen nicht mehr ganz so hoch, dann kann es durchaus sein, dass das mit einem Standard-Pad geht. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Stand heute würde ich, wenn ich denn zwischen diesem, also glasklaren Jein, ein glasklares Ja oder Nein machen sollte, müsste und wollte, Konjunktiv 2, würde ich sagen, nein, wir brauchen angepasste Pads.
Ich habe es anfangs gesagt, wäre ich Hersteller von Bremsscheiben, würde ich Ihrem Geschäftsmodell vertrauen, das tue ich latent, würde ich nervös werden. Gleichzeitig verfolge ich natürlich das, was in den Nachrichten passiert, was auf den Straßen passiert. Ich sehe immer mehr E-Mobile und bei denen gilt einfach, Bremsen war gestern. Es wird rekuperiert. Ich brauche deutlich weniger Bremsscheiben. Ist das ein Thema für Sie?
Auf jeden Fall ist das ein Thema für uns alle, weil wir einfach eine unterschiedliche Art der Verzögerung haben. Aber ich habe es eben schon gesagt, bei den E-Mobilen kommen jetzt verschiedene Effekte zum Tragen. Wenn wir jetzt einmal erstmal sozusagen der Reihenfolge nach die Hybriden uns anschauen, die haben natürlich einerseits, je nachdem, was wir für ein Bordnetz haben, eine rechnerische Reduktion der Feinstaubemissionen. Das wird auch in der Regulation berücksichtigt. Gleichwohl haben die immer noch einen relativ hohen Anteil an rein mechanischen Bremsleistungen, die sie erbringen müssen. Bei allen Autos, die mit Elektroantrieb fahren, kommt natürlich an irgendeiner Stelle immer das Problem der doppelten Systemsicherheit. Das heißt, wir müssen einerseits, wenn so eine Rekuperation mal ausfallen sollte, immer noch den Rettungsanker werfen können. Und da so ein Anker typischerweise eine Straße ziemlich kaputt macht, vertrauen wir da immer noch auf Bremsscheiben. Das heißt, dieses System muss noch irgendwie da sein. Mal so ganz sozusagen plastisch gesprochen. Aber es wird natürlich deutlich weniger belastet. Das heißt, man kann da schon mit anderen Systemen umhergehen. Es kommt aber eben das Problem dann der Korrosion auf. Das heißt, wenn ich meine mechanische Bremse deutlich weniger benutze, bis hin zu gar nicht mehr, dann habe ich eben das Problem, dass wir da eine sehr starke Rostbildung drauf haben. Man kennt das auch, wenn man ein Fahrzeug mal 2 Wochen irgendwo am Straßenrand hat stehen lassen, dann können die Beläge wirklich festbacken. Also da passiert über Diffusion sozusagen Kaltaufschweißen der Beläge auf der Scheibe. Dann kann ich mein Fahrzeug gar nicht mehr bewegen. Also dieses ganze Thema rund um Korrosion rückt dann deutlich mehr in den Fokus. Und das hat nicht nur was mit, der Fachmann nennt es NVH, Noise Vibration Harshness, also Geräuschemissionen. Man kennt das irgendwie, man hat das Gefühl, fährt ein Zug ein, aber es ist nur ein Auto. Das ist ein Thema, aber dieses wirkliche Sicherheitsaspekt ist schon ein Thema. Das heißt, da geht der Schwenk eigentlich dahin, dass es um Korrosionsschutz geht. Aber auch das sind dann eben Beschichtungsthemen, weil ich jetzt keine Edelstahlbremsscheiben haben möchte, einfach aufgrund von Kostenbelastung. Da gibt es jetzt noch ganz viele Facetten darunter, aber erstmal würde ich die Welt so grundsätzlich einteilen in: Ist es mit Verbrenner und ohne Rekuperation oder mit wenig Rekuperation, brauchen wir das Thema Feinstaub. Für Feinstaubemissionen die Abrasionsschutzbeschichtung und eine Korrosionsschutzbeschichtung darunter. Und wenn wir im Bereich der Rekuperation sind, dann brauchen wir eben in Anführungsstrichen nur noch die Korrosionsschutzschicht.
Okay, lassen Sie uns kurz von der Wissenschaft auf die Straße schwenken, beziehungsweise in die Werkstatt, beziehungsweise zu den technischen Überwachungsvereinen, sprich zu TÜV und Co. Was sagen die denn zu ihren Bremsscheiben?
Naja, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, weil bislang sind wir natürlich in der Testphase. Das heißt, wir haben ja noch kein Fahrzeug mit diesen Scheiben homologiert. Aber was wir schon mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir alle Härtetests der Automobilindustrie bestehen. Und das sind wirklich Tests, die kann man sich kaum vorstellen, was da so einer Bremsscheibe angetan wird, möchte ich fast nennen. Jetzt ist es natürlich dann so, dass, wenn es dann in die Homologation geht, das final über TÜV und eben KBA in Deutschland, in anderen Ländern heißt es irgendwie anders, kann ich nicht sagen, abgenommen werden muss und mit einer Typzulassung durchgeführt werden muss. Also bislang sind da die Automobilhersteller und Tier 1s im Driver Seat und die Anforderungen erfüllen wir. Und jetzt würde ich mal sagen, die haben Erfahrung mit Zulassung. Also wenn man da grün ist, dann sagt der TÜV auf jeden Fall auch gut.
Zulieferer, OEM, gutes Stichwort. Rennen die Ihnen die Tür ein? Wollen die Ihr Produkt oder sind die zögerlich?
Naja, das ist... Willst du, Philipp, mach du mal.
Sorry. Also grundsätzlich ist es so, dass die Regulation natürlich bei allen anklopft. Also jeder ist homologationsrelevant, einen Feinstaubwert demnächst einzuhalten, voraussichtlich. Und dementsprechend sind die Zulieferer und die OEM zum Handeln gezwungen, ob sie wollen oder nicht. Und gewissermaßen können wir dann so eine Art Leidensgemeinschaft bilden. Das heißt, wir gemeinsam können das Ganze entwickeln. Dadurch, dass wir technologisch einen sehr hohen Aufsatzpunkt hatten und seit Jahren das tun, es hat meines Wissens nach noch keiner so viel Bremsscheiben beschichtet und getestet wie wir am Markt weltweit. Dementsprechend wird das natürlich, denke ich, also von den meisten, gut weiß ich auch, in der Zusammenarbeit gerne angenommen. Also wir haben mit allen schon intensiv zusammengearbeitet, mehr oder weniger weltweit. Und ja, mit den meisten europäischen OEM und Zulieferern sind wir auch im täglichen, wöchentlichen Austausch und in Lieferverpflichtungen, was Entwicklung und oder Bremsscheiben-Prototypen angeht. Und dementsprechend ist es, denke ich, wichtig, dass es da ein Unternehmen in Aachen gibt, was auch einen Beitrag leistet und da die Unternehmen hoffentlich unterstützt dabei, dass sie das auch so wahrnehmen können, damit es dann letztendlich ein homologationsfähiges Fahrzeug gibt. Denn überall da, wo dann irgendwann, wenn die Euro 7 in Kraft tritt, die Bremsstaubwerte nicht eingehalten werden können, darf das Fahrzeug nicht verkauft werden. Insofern ist das extrem wichtig, dass wir das jetzt alle gemeinsam umsetzen können.
Das heißt, der große deutsche Automobilhersteller, den wir hier mehrfach zitiert, aber nicht genannt haben, der hat bei Ihnen angeklopft oder haben Sie bei ihm angeklopft?
Naja, also ich würde mal sagen, wir sind schon überall in allen Gremien und so weiter schon viel vertreten. Insofern machen wir auch ein Stück weit Publicity natürlich. Aber es ist tatsächlich so, dass die dann doch eher auf uns zukommen oder von jemandem gehört oder von einem Vortrag gehört haben und dann auf uns zukommen.
Okay, dann lassen Sie uns über Geld reden. Was kostet denn der Spaß? Was kostet Ihre Bremsscheibe im Vergleich zu einer klassischen Bremsscheibe?
Auch da, it depends. Der Ingenieur sagt, es kommt drauf an. Also ich würde mal eine Range sagen, wenn wir eine kleine Scheibe haben, die mit einem sogenannten Single Layer, also irgendwie so eine Mischung aus Korrosionsschutz und Verschleißschutz, weil nur kleine kinematische Massen unterwegs sind, da reicht das aus. Unterwegs sind wir irgendwie im Bereich einstellige Euro bis 10 Euro Brutto-Wertschöpfung, die auf die Bremsscheibe draufkommen, also was auch immer der Gusskörper dann kostet. Und wenn wir dann im Bereich High Performance unterwegs sind, dann können das durchaus auch mal 80, Größenordnung 80 Euro Bruttowertschöpfung pro Bremsscheibe sein, immer dann eben plus dem eigentlichen Substrat, Guss, was auch immer das kostet.
Das heißt, gemessen an den Gesamtkosten eines neuen Fahrzeugs?
Überschaubar.
Peanuts.
Ja, das ist sicherlich so. Jetzt ist das natürlich immer, wissen wir alle, Kosten und Preis müssen nicht immer im Marktgeschehen was miteinander zu tun haben. Aus der Preispolitik möchte ich mich aber da an der Stelle raushalten. Ja. Ich kann nur beurteilen, was ist das Material, was wir aufbringen? Was kostet das in Euro pro Kilogramm? Was kostet eine Maschine die Abschreibung? Was kostet die Energie? Und dann kommen wir eben auf diese Werte, die ich eben genannt habe. Was der Markt daraus machen wird, das werden wir sehen. Aber im Vergleich zu den Gesamtfahrzeugkosten ist das wirklich sehr überschaubar.
Okay. Dr. Utsch, Professor Schleifenbaum, das war ein sehr, sehr spannendes, sehr launisches Gespräch. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Es war deutlich, deutlich zu lang. Allen Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben, danke ich von Herzen. Aber eine Schlussfrage erlaube ich mir trotzdem noch. Professor Schleifenbaum, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre an dieser Stelle, wo uns jetzt garantiert keiner mehr zuhört. Sagen Sie kurz, was ist the next big thing in additive manufacturing?
Ja, soll ich jetzt sagen, break this coding, ne? Nee, Spaß beiseite. ich glaube tatsächlich, wenn Sie mich so fragen und ich in den Markt reinschaue und mal so den Puls fühle, würde ich sagen, die nächste große Innovation, die sehe ich gar nicht so sehr auf der Verfahrensecke, nicht irgendwie ein neues Verfahren. Ich glaube tatsächlich, dass wir langsam mal an eine Stufe kommen, wo wir Fertigung, insbesondere additive Fertigung, neu denken können und wo wir aufhören können. Wir haben ja lange über Ersatzteile rumsenden, vermeiden, durch Daten senden. Ich glaube, wir kommen in die neue Generation von Streaming. Also wir bauen den Netflix der Fertigung auf, indem ich eben hergehe und Distributed Manufacturing wirklich möglich mache, indem ich nur noch wenig Daten umherschicke, die Maschine in ihrer Intelligenz reduziere, als reine Produktionsmaschine gestalte, die Intelligenz zentralisiere und das dann eben wirklich faktisch auch an jedem Ort der Welt schichtweise übertragen und schichtweise bauen kann. Ich glaube, da passiert ganz viel in dem Bereich.
Dr. Utsch, wie sehen Sie das?
Ja, also ich bin von der Digitalisierungsseite jetzt in den letzten Jahren etwas mehr reingekommen. Ich finde das Thema sehr spannend. Natürlich, wir haben es eben gehört, DED ist das Verfahren, egal ob wir das jetzt lokal jetzt zuführen. Der Prozess ist ja auch relativ ähnlich, wenn ich das im Pulverbett habe. Natürlich das Thema Qualitätssicherung, Datenaufbereitung. Und da geht es natürlich dann auch eher in die Cloud, in neue Geschäftsmodelle. Das Thema finde ich auch sehr spannend.
Dr. Utsch, Professor Schleifenbaum, das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Und es ist übrigens die mit Abstand längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Vielen Dank dafür. Es hat Spaß gemacht.
Ja, wunderbar. Vielen herzlichen
Dank. Der Dank geht zurück. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir es ja noch ein paar Minuten länger.
Ich bin nicht Thomas Gottschalk.
Alles so, Gute, liebe Hörer.
Danke. Bis dann. Danke.
Liebe Hörer. Das war sie schon, die Folge 67. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich Luftholen, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.de. Komm, S wie Stefan in diesem Fall und direkt daran geschrieben, Asche wie Asche gelesen, also Sasche. Sasche@vdi-nachrichten.com. Ich freue mich auf Ihre Zuschriften. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.